Recht in Sachsen. Fälle, Urteile und die Hintergründe. Der Anwaltspodcast von sächsische.de.
Willkommen zurück nach der Sommerpause hier im Podcast Recht in Sachsen. Ich bin Fabian Deike und freue mich jetzt auf die beginnende zweite Staffel hier im Podcast. Wir haben spannende neue Fälle dabei und auch neue Anwältinnen und Anwälte zu Gast. Eine sitzt mir gerade gegenüber. Sie ist seit 1995 als Anwältin tätig, blickt also auf fast 3 Jahrzehnte in diesem Beruf zurück. Ihre Fachbereiche sind Familienrecht, Steuerrecht, Erbrecht und Verkehrsrecht. Bettina Hönighausen, schön, dass ich hier bei Ihnen in der Kanzlei sein darf.
Ich freue mich auch.
Wir treffen uns für dieses Gespräch in Ihrer Kanzlei, Hönighausen Fachanwälte. Wer diesen Podcast kennt, der weiß, jetzt kommt noch der Transparenzhinweis. Sie sind unser Experte und zugleich auch Partner für diese Folge, in der es um das Thema Ehe, Scheidung und der sich daraus ergebenden finanziellen Fragen oder Streitigkeiten geht. Ja, steige ich direkt mal ein. Wie läuft denn das bei Ihnen in der Regel ab, wenn Eheleute mit der Absicht zu Ihnen kommen, sich trennen zu wollen?
Ja, das ist eigentlich häufig derselbe Ablauf, wenn es klar ist, dass man nicht mehr zusammenleben will und die eheliche Lebensgemeinschaft, wie der Gesetzgeber das formuliert, nicht mehr aufrechterhalten will. Dann ist es häufig so, dass beide sagen, wir lassen uns anwaltlich beraten über die Folgen, um dann gegebenenfalls auch für uns eine Verständigung zu finden und zu wissen, wie es jetzt weitergeht mit einer gemeinsamen Wohnung, mit den gemeinsamen Kindern, wenn die da sind, mit Unterhaltsansprüchen, die man wechselseitig gegebenenfalls haben könnte und auch dem Vermögen, das man in der Ehe geschaffen hat. Und dann geht es über ein Erstberatungsgespräch los, in dem so mal abgeklopft wird, wie lange verheiratet, auf welcher Grundlage, Ehevertrag ja oder nein und wie man sich so von dem getrennt lebenden Partner das Miteinander vorstellt und wie man die Trennungszeit, der Gesetzgeber geht ja davon aus, ein Jahr gilt der Orientierung, erst dann ist eine Ehescheidung möglich, wie man das gestalten möchte. Mhm.
Und wie passiert das dann? Klingeln die Leute dann an der Tür unten oder rufen die? Wie läuft denn dieser erste Schritt ab?
Naja, der erste Schritt ist schon der, dass man oft über das Umfeld, Freunde, Verwandte, Bekannte oder eine Beratungsstelle, das ist auch sehr oft der Fall, wenn es also nicht so ganz, also emotional stark belastet ist, nachfragt, was kann ich jetzt tun? Und dann schon der Rat erfolgt, ja, Rechtsberatung in Anspruch nehmen und die Kollegen, Kolleginnen, die in dem Bereich tätig sind, werden häufig empfohlen. Also man muss sagen, das ist so eine höchstpersönliche Geschichte, wo ja auch die Chemie zwischen dem Berater und dem Betroffenen, der häufig ja doch emotional angespannt ist, stimmen muss. Und da läuft es sehr oft über eine Beratung und dann Telefonkontakt. Manche klingeln auch und fragen, gibt es einen Termin? Ich habe das und das Problem und gucken sich da jetzt schon auch die Kanzlei an und überlegen sich, ist das für mich jetzt das Richtige? Es gibt auch viele Mandanten, die mehrere Anläufe brauchen, die also einen Termin abstimmen, wieder absagen und dann vielleicht dann einen Monat, 2 Monate später kommen. Es gibt auch viele,
wenn dann vielleicht der Ehepartner auch sagt, ich habe jetzt einen Anwalt zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel das, aber auch, wo man diese Entscheidung, ich trenne mich jetzt in dem Maße, was es rechtlich relevant ist, das ist oft kein Punkt, sondern das ist eine Zeitschiene, wo das abläuft. Und da haben wir schon viele Mandanten, die auch erstmal eine Beratung in Anspruch nehmen zur Orientierung und die sich dann nicht trennen. Hm. Aber die sagen, ich habe jetzt eine Krise, ich empfinde die in der Ehe eine Krise und ich möchte dann wissen, wenn das der Fall wäre, dass es zur Trennung kommt, was muss ich beachten oder was kommt auf mich zu?
Das klingt schon mal nicht danach, dass es sowas wie einen typischen Ablauf einer Scheidung gibt. Ich frage es trotzdem, gibt es so Dinge, die immer gleich sind?
Wenn man in diese Trennungsphase kommt, dann gibt es schon ein strukturiertes Verfahren, was im ersten Jahr der Trennung zu regeln ist. Und wenn dann der Scheidungsantrag gestellt ist, dann haben wir ja gesetzliche Vorgaben, zumindest was zwingend im Rahmen der Scheidung zu behandeln ist. Und dann kann man schon davon ausgehen, dass es in typischer Art und Weise abläuft.
Hm. Sie befassen sich tagtäglich mit Paaren, die sich scheiden lassen wollen oder die irgendwie eine Krise haben, die ja deren Leben oder deren Versprechen eben nicht mehr so funktioniert, wie sie sich das mal vorgestellt haben, dass sie vielleicht ein Leben lang zusammen sein wollen. Was würden Sie Menschen raten, bevor sie sich heiraten?
Gut, ich kann ja nur aus dem Juristischen heraus sagen, also im Übrigen das Menschliche, da bin ich jetzt ja nicht die Person, die da was zu sagen hat. Es ist sicher sinnvoll, und das machen viel zu wenige, dass man sich, bevor man heiratet, Gedanken darüber macht oder sich darüber beraten lässt, welche Rechtsfolgen eine Ehe haben. Und dass man dann unter Umständen auch sagt, wir wollen bestimmte Rechtsfolgen in unserem Zusammenleben nicht. Und dass man dann zum Beispiel einen Ehevertrag schließt. Oder wir wollen die Rechtsfolgen, aber wir wollen keinen Streit im Falle einer Trennung und Scheidung. Wir regeln heute schon, wie wir uns dann auseinandersetzen. Hm. Und meine Erfahrung ist, wenn man so etwas hat, dort, wo es geboten ist, dass das sehr viel Auseinandersetzung und damit ja auch sehr viel emotionale Kraft erspart, die man einsetzen muss im Trennungsverfahren.
Darauf wollte ich hinaus. Sie befassen sich ja mit Leuten, die in einer Krise sind, in einer Ausnahmesituation. Wie viel sind Sie bei diesen Gesprächen, die Sie da mit Mandantinnen und Mandanten führen, noch Anwalt und wie viel sind Sie vielleicht auch menschlicher Berater?
Ja, also das eine geht in das andere über. Also es gibt sehr, sehr viele Fälle da, wo die Trennung zum Beispiel von einem ausgeht, der sagt, ich verabschiede mich, ich halte die Ehe für zerrüttet. Der Gesetzgeber geht ja von dem Zerrüttungsprinzip aus. Ich möchte mich abwenden und der andere ist da völlig überrascht. Also ich habe Fälle gehabt, wo dann nach 40 Jahren Ehe der Zettel auf dem Tisch liegt. Das war's für mich, auf Wiedersehen. Mhm. Und das ist natürlich für den anderen Partner, der das nicht erwartet hat, nicht vermutet hat und das auch nicht so wahrgenommen hat, ganz schwierig. Und diese emotionale Belastung, die steht dann oft auch im konstruktiven Gespräch und einer konstruktiven Regelung entgegen. Und da haben wir schon auch die Situation, wo man mehrere Gespräche braucht, um überhaupt mal zu dem Punkt zu kommen, wo der Mandant bereit ist, sich mit den Folgen einer Trennung zu befassen und die auch anzugehen.
Also in dem Fall war es ja so, was Sie gerade geschildert haben, da liegt dann der Zettel auf dem Tisch, der andere ist mehr oder weniger überrumpelt von der ganzen Situation. Ganz praktisch gefragt, man sagt ja, Zettel auf dem Tisch, man reicht die Scheidung ein. Das ist ja ein Vorgang. Ja. Wo und wie macht man das? Wie macht man es vielleicht auch richtig? Und was ist Ihre Rolle als Anwalt dabei?
Ja, also beim Scheidungsverfahren, das ist ja möglich, wenn man ein Jahr getrennt lebt, das heißt räumlich, persönlich und wirtschaftlich, dann braucht man einen Anwalt, weil im Scheidungsverfahren Anwaltszwang besteht, auch dann, wenn die Ehegatten total einverstanden sind, einvernehmlich sich scheiden lassen wollen. Es besteht dann die Möglichkeit, dass der andere Ehegatte nicht anwaltlich vertreten ist, der Ehescheidung zustimmt. Das ist dann für die Ehegatten die kostengünstigste Variante, weil halt nur einmal Anwaltskosten anfallen, die Gerichtskosten beide hälftig zu tragen haben. Wenn es Themen gibt, also man Anträge stellen möchte, weil noch Fragen ungeklärt sind, die mit der Scheidung zu klären sind, dann ist es zwingend, dass beide einen Anwalt haben. Aber häufig gibt es ja die Vorphase in der Trennung und das ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass man schon im Trennungsverfahren, wenn es streitige Punkte gibt oder es gibt wirtschaftliche Dinge, die man zwingend regeln muss, man muss sich auseinandersetzen, weil gemeinsamer Mietvertrag oder gemeinsame Immobilie, gemeinsame Kinder, die dann unterschiedlich im Umfang betreut werden, dann muss man im Vorfeld halt schon was regeln.
Also geht es auch nicht von jetzt auf gleich, dass man sich scheiden lassen kann?
In Ausnahmefällen. Es gibt sogenannte Härtefallscheidungen, aber die sind, sag ich mal, 0,% in der Lebenswirklichkeit.
Also Zettel auf dem Tisch, wir hatten das Beispiel, nach 40 Jahren muss er trotzdem erstmal der Ehepartner ein Jahr voneinander, von seinem Ehepartner, von dem er sich scheiden lassen möchte, getrennt leben.
Ja.
Also es geht nicht, dass er einfach sagt, ich möchte jetzt raus hier.
Ja, er kann halt die Trennungsfolgen herbeiführen, aber die Ehescheidung nicht. Und auch der verlassene Partner, den das ja sicherlich sehr trifft, auch nicht. Und also Härtefall ist wirklich wenn Straftaten gegen den Partner begangen worden sind. Es muss unzumutbar sein, das Trennungsjahr abzuwarten. Und das sind ganz krasse Fälle.
Nun gibt es zwei Wege, sich scheiden zu lassen. Zumindest kommt einem diese beiden Wege, wenn man sich darüber informiert, immer wieder entgegen. Es gibt das einmal einvernehmlich und eben nicht einvernehmlich. Welche Vorteile bringt eine Scheidung mit sich, die eben beide wollen, die einvernehmlich ist? Und wie schafft man das, dass es vielleicht auch genauso läuft?
Ja, also dieses einvernehmlich und nicht einvernehmlich, das ist an dieses Trennungsjahr geknüpft. Normalerweise sagt man einvernehmliche Scheidung nach Ablauf des Trennungsjahres. Wenn es, also einer der Partner sagt, ich will an der Ehe festhalten, wäre es eigentlich nach dem Gesetz, das allerdings aus 1900 ist, das BGB in diesen Regelungen so, dass man 3 Jahre getrennt leben müsste, bis dann die Ehe tatsächlich als von Gesetzes wegen gescheitert anzusehen ist. Das ist aber nicht mehr unsere Lebenswirklichkeit. Also wenn einer sagt, das war's für mich, kann man den Scheidungsantrag nach Ablauf des Trennungsjahres stellen. Und selbst wenn der andere Partner sagt, ich will nicht geschieden sein, erfolgt eine Anhörung relativ schnell durchs Gericht und dann die Prüfung des Gerichts. Gibt es denn wirklich noch eine Basis für die Ehe und für die Wiederaufnahme der ehelichen Lebensgemeinschaft? Und wenn die nicht besteht, dann bejaht das Gericht die Voraussetzung. Diese Verzögerungen in der Scheidung, ich habe auch Fälle, da dauert die Ehescheidung 5, 6, 7 Jahre, resultiert daraus, dass man Folgesachen, die zu regeln sind, nicht geklärt bekommt und dann ein Ehegatte diese Folgesachen mit der Scheidung zur Regelung beantragt. Das kann man machen. Und dann darf nicht geschieden werden, bis diese Folgesachen geregelt sind. Das ist so ein genanntes Verbundverfahren. Und das sind die Fälle, in denen es wirklich dann sehr, sehr belastend wird für alle Beteiligten, sehr teuer und psychisch belastend, weil man eben nicht zum Ende kommt. Die persönliche Trennung schon lange zurückliegt, aber diese Auseinandersetzung, dass man sich wirklich auseinanderdividiert hat, einfach nicht zu schaffen ist.
Das sind dann sicherlich auch die Fälle, ich deutete das vorhin schon an, ich habe auch hier im Podcast vor ein paar Wochen, Monaten beziehungsweise mit einer anderen Anwältin auch über dieses Thema Scheidung, Trennung gesprochen und die sagt eben auch, wenn das lange dauert, dann wird man irgendwann nicht mehr nur der Anwalt oder ist man irgendwann nicht mehr nur der Anwalt, sondern auch der menschliche Ansprechpartner und das will man eigentlich gar nicht. Aber wie gehen Sie mit dieser Schwebesituation dann um in solchen Fällen?
Ja, also das ist tatsächlich belastend, weil man auch denkt und Sie hatten es eben angesprochen, ich habe ja schon eine sehr, sehr lange Berufserfahrung und schon sehr, sehr viele Sachverhalte, juristische Sachverhalte und menschliche Sachverhalte begleitet, dass man denkt, es muss doch zu schaffen sein, hier die Lösung für beide zu finden. Aber das ist oftmals wirklich ganz, ganz schwer, bis die Offenheit da
weil
ist.
Weil da so viel Emotion im Thema ist.
Ja, man will es lösen. Man will es lösen. Also ich habe einen aktuellen Fall, wo es tatsächlich so ist, dass einer mit einem solchen Vernichtungswillen unterwegs ist, dass er nichts lösen will. Und dann können sie die besten Vergleichsvorschläge unterbreiten oder sie klären alles über Sachverständigengutachten, über Bewertungen. Aber der will sich nicht lösen. Und da scheitert man, auch die Richter scheitern da oft. Ja, also irgendwann gibt es eine Entscheidung, aber das ist eigentlich vom Gericht auch nicht gewollt.
Naja, die Scheidung ist ja was dann am Ende auch Rationales. Wie schwer ist es, so eine rationale Entscheidung dann auch über diese Emotion zu stellen? Wie macht man das mit den Mandanten, das Ausbalancieren?
Gut, indem man schon die Struktur des Verfahrens nutzt, sich in die einzelnen zu regelnden Fragen begibt und dann halt auch das Für und Wider erläutert und dem Mandanten dann aufzeigt, dass er ja eigentlich sein Leben in der Hand hat und auch eine gescheiterte Beziehung in der Hand hat. Also in den wirtschaftlichen Sachen ist das, finde ich, bedeutend, weil man sagt, die Ehe ist eine Schicksals- und Wirtschaftsgemeinschaft. Also wer gemeinsam mit einem Partner diesen Weg geht und Ja sagt, der verlässt sich persönlich auf den, aber auch wirtschaftlich auf den. Und wenn man dann so eine Ehe Revue passieren lässt und sagt, ja, das war ja von uns gemeinsam getragen, wir haben die und die Entscheidungen getroffen und wir haben da ja auch hingenommen zum Beispiel, dass der eine nur Teilzeit arbeitet oder eine andere nicht so hoch vergütete Tätigkeit hat. Aber das wollten wir auch so, dass wir uns so gemeinsam entwickeln. Dann akzeptiert man auch die Rechtsfolgen, die der Gesetzgeber an das Scheitern der Ehe stellt, dass man zum Beispiel einen Unterhalt gewähren muss, wenn einer ein höheres Einkommen hat als der andere, zumindest mal befristet, dass Vermögen zu teilen ist oder Ausgleichszahlungen zu leisten sind, wenn der eine mehr Vermögen angehäuft hat. Und wenn man das so mit einbringt, sondern nicht sagt, jetzt ist die Ehe gescheitert, darüber bin ich frustriert und dann kann ich gar nicht mehr verstehen, warum ich meinem Partner was zugestanden habe. Wenn ich das so nicht in den Vordergrund stelle, dann gibt es Lösungen.
Was ist in Ihrer Erfahrung nach das schwierigste Thema oder wo steckt das größte Konfliktpotenzial drin?
Ja, also in den letzten Jahren immer mehr sind es tatsächlich die Kinder, die Konflikt bereiten. Wir sind ja heute in einem anderen Thema unterwegs. Wenn ich das in der wirtschaftlichen Schiene mir angucke, dann ist es oft das Heim. Also wenn wir eine lange Ehe haben, wir haben eine gemeinsame Immobilie, die auch bewohnt wird, dann ist es so der Streit um das Verbleiben im Heim oder das Aufrechterhalten des Eigentums an der Ehewohnung, dem Familienheim, das ist schon sehr emotional belastend.
Wie oft erleben Sie genau diese emotional belastenden Dinge? Also wie oft ist so Verbitterung dann auch in diesem Prozess mit einhergehend?
Ja, immer dann, wenn es die Trennung einen überrascht. Also wenn es wirklich, das gibt es auch. Es gibt auch Partnerschaften, die völlig intakt sind, aber aus der sich trotzdem dann einer verabschiedet, ja, weil er für sich halt sagt, den Lebensweg will ich jetzt gar nicht mehr weitergehen, der ist total in Ordnung, aber für mich persönlich möchte ich jetzt einfach ganz neue Wege einschlagen und der andere Partner kommt da nicht mit. Ja, das sind dann Situationen, wo diese Trennung halt für beide belastend ist. Der eine, der schon sagt, ich sehe schon, dass ich dem anderen was antue, aber ich kann nicht anders, weil mir mein Herz sagt, so ist es. Und der andere, der das nicht verstehen kann.
Wie kommunizieren in so einem Streitfall denn eigentlich Anwältinnen und Anwälte untereinander?
Ich sag jetzt mal, die Anwälte, die tagtäglich damit zu tun haben, die kennen ja das und die versuchen eigentlich mediativ auch einzuwirken und so diese Emotionen rauszuhalten. Bedauerlicherweise gibt es allerdings auch Kollegen, die diese Distanz nicht wahren. Ich muss in dieser Distanz bleiben. Ich kann mich nicht völlig als Partner des Mandanten sehen, weil dann übernehme ich dessen Frust und dessen Ärgernis oder dessen Sicht auf die Dinge und das geht nicht. Die werden dann auch emotional in ihren Schriftsätzen und das bringt aber den Mandanten eigentlich nichts.
Sie sagten vorhin auch schon mal, Sie haben eine sehr lange Erfahrung in diesem Beruf. Was sind denn so Fälle, die Ihnen aus dieser Zeit, fast 30 Jahre, besonders in Erinnerung geblieben sind?
Gut, das sind häufig die Fälle, also entweder wo es der Streit ums Kind über Jahre geht, wo ich jetzt sagen kann, dass ich Familien mit Kindern, die 3, 4, 5 waren, heute noch Kontakt zu denen habe und wo die Kinder mittlerweile erwachsen sind und man heute erkennt, was die Auseinandersetzung der Eltern im Rahmen von Trennung und Scheidung über Jahre hinweg, auch Streit über die Frage Umgang, Anteile der Betreuung, elterliche Sorge, Schulentscheidung und so weiter, die Kinder belastet haben, die heute da noch davon betroffen sind und was wirtschaftliche Belange sind, wo man sagen muss, wo man sich was geschaffen hat und dadurch, dass man es nicht geschafft hat, das zu bewahren, auseinanderzusetzen, eigentlich viele Jahre eines wirtschaftlich erfolgreichen Handelns zerstört hat.
Schauen wir mal da auf diesen finanziellen Bereich, den Vermögensbereich. Da spielt auch das Haus eine Rolle, das man eventuell hat oder das Heim. Was sind denn, wenn man das einfach mal plakativ fragt, die größten Stolperstellen?
Das ist jetzt schwer zu beantworten. Also es gibt viele Stolpersteine, über die man stolpern kann, wenn man sich trennt und wenn man nicht beraten ist. Wenn es Dinge gibt, die man auseinandersetzen muss. Also das Gravierendste Was ich erlebt habe, war halt tatsächlich eine Situation, wo eine gemeinsame Immobilie da war, wo einer in der Immobilie geblieben ist und wo dann die Frage stand, Unterhalt und Nutzungsentschädigung, wenn einer in der Immobilie bleibt, der andere weicht, hat er einen Anspruch auf eine Nutzungsentschädigung, und wo dann ein Partner es echt versäumt hat, diese Ansprüche geltend zu machen. Und da wurde ein Kredit zurückgezahlt und dann kam nach 2 Jahren der Partner, der den Kredit bedient hat und sagt, so, ich habe jetzt den Kredit bedient, dann kriege ich ja 50% von dir. Und das war dann tatsächlich so, weil der dagegen zu stellende Nutzungsentschädigungsanspruch oder der dagegen zu stellende Unterhaltsanspruch nicht geltend gemacht worden ist. Und diese Ansprüche, die werden erst fällig, wenn man sie gefordert hat. Juristisch heißt das, in Verzug gesetzt hat.
Mhm. Das heißt, es gibt da keine Verjährung oder so?
Verjährung gibt's auch, aber die Verjährung greift erst nach Rechtskraft der Scheidung. Also während der Ehe laufen für die Ehegatten bezogen auf ihre Ansprüche untereinander keine Verjährungsfristen. Hm. Und es gibt auch keine Verwirkung. Dann haben sie hier tatsächlich eine Zahlverpflichtung, obwohl sie Gegenansprüche gehabt hätten, wo sie im Vertrauen darauf, dass man ja zusammen noch irgendwie versucht, sich zu einigen und man zusammenhält, um jetzt auch vielleicht das Vermögen, das geschaffen ist, zu erhalten, dann hat man Pech gehabt.
Und wie ist das dann ausgegangen?
Schlecht. Also man muss zahlen und man kann dann natürlich noch einen Anspruch geltend machen, aber erst ab dem Zeitpunkt der Geltendmachung. Und das kann wirklich zu schweren wirtschaftlichen Krisen dann führen für denjenigen, der dann dem Zahlanspruch ausgesetzt ist. Und dass das natürlich dann emotional das Ende ist einer irgendwie gearteten gütlichen Verständigung, ist natürlich auch klar.
Das bedeutet auch natürlich wahrscheinlich, dass diese Immobilie veräußert werden musste.
Es hat bedeutet, dass der eine tatsächlich mit erheblichen Schulden dann gestartet ist und dass der mit dem dann allerdings auch eine Auseinandersetzung der Immobilie, also sprich, du darfst sie übernehmen, du kannst mich auszahlen oder ich verzichte auch auf Teile, nicht mehr geglückt ist.
Die Frage erübrigt sich ja schon fast, die ich eigentlich noch stellen wollte, was denn komplizierter zu regeln ist, wenn es um Finanzen geht oder wenn es um Immobilien oder Wertgegenstände, vielleicht auch was Ideelles geht.
Also man muss sagen, bei der Trennung und Scheidung greift vieles ineinander. Man kann das also gar nicht so separat sehen, weil viele sagen, Unterhalt möchte ich nicht geltend machen, ich verdiene ja mein Geld. Oder manche sagen, die Ehewohnung, ich möchte aber drin bleiben. Wir haben ja gemeinsame Kinder, die leben hier ja auch. Ich möchte die Immobilie verkaufen, weil ich möchte mir dann was Kleineres zulegen. Da greifen halt schon verschiedene Punkte, die im Rahmen der Trennung zu klären sind, ineinander. Also den schlimmsten Fall, den ich hatte, den würde ich ganz gerne anbringen, weil der für mich also wirklich auch lehrreich war. Ich hatte eine Mandantin, die auch mehrere Kinder hatte, die sich im Einvernehmen vom Ehemann getrennt hat und die hatte eine Immobilie. Die war nicht zu halten, weil durch die Unterhaltspflichten und die Trennung könnten die Kredite nicht bedient werden. Dann kamen beide überein, wir verkaufen die Immobilie. Das ist auch geglückt und die ist auch sehr gut verkauft worden. Und vor dem Notarvertrag sprach die Mandantin mich an, zeigte mir den Notarvertrag, den habe ich mir auch angeguckt und ich sagte zu ihr, aber sie haben noch den sogenannten Zugewinnausgleich, nämlich wer hat was in der Ehe erwirtschaftet und gibt es da eine Ausgleichspflicht mit Scheitern der Ehe? Und da sagte sie, ja, wir haben da einen Zettel und wir haben darauf verzichtet und dieser Zettel ist halt nichts wert. Weil dieser Zettel vor Rechtskraft der Scheidung ist nicht formwirksam. Man braucht eine notarielle Beurkundung. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn Sie jetzt nur zum Notar gehen wegen des Verkaufs, beurkunden Sie das bitte. Und dann sagt sie, nee, das kostet wieder Geld, das haben wir gar nicht. Und ich vertraue ja meinem Mann. Und dieser Zugewinnanspruch verjährt 3 Jahre nach Rechtskraft der Scheidung und 3 Monate. Bevor diese Rechtskraft eingetreten ist, hat der Ehemann den Zugewinn verlangt und die Mandantin hatte da schon ihr Geld aus dem Hausverkauf in eine kleinere Immobilie investiert und weiter sich verschuldet und musste am Schluss einen ganz hohen Betrag an Zugewinn zahlen.
Dieser Zugewinn bedeutet, dass sie in der Ehe mehr erwirtschaftet hat als ihr Partner?
Deshalb,
was bedeutet das genau?
Ja, deshalb, weil das Haus war zwar beiden gemeinsam, aber der Ehemann hatte aus einem verkauften Haus schon Geld als sogenanntes Anfangsvermögen und deshalb hatte er einen geringeren Zugewinn als sie. Und sie musste die Hälfte ausgleichen und das konnte sie nicht. Musste also dann die Immobilie, die sie sich neu gekauft hat und in der sie mit ihren Kindern gelebt hat, verkaufen.
Jetzt haben wir schon über Verbindlichkeiten, Schulden und Verschulden gesprochen und dass man auch wirklich dann auch verschuldet unter Umständen, wie bei dieser Sache aus der Scheidung herausgehen kann. Wie sieht es denn aber generell mit Schulden und Verbindlichkeiten aus, die man gemeinsam in der Ehe angehäuft hat? Also da denke ich an den klassischen Hauskredit. Müssen Schulden nach der Scheidung von beiden Partnern weitergezahlt und auch aufgeteilt werden? Und wie läuft so eine Aufteilung von Schulden überhaupt?
Also im Außenverhältnis ist es in der Regel so, dass die Banken sich schwer tun, zu sagen, wir teilen jetzt zum Beispiel einen Kredit oder wir entlassen einen aus der Kreditverbindlichkeit. Das ist häufig auch ein großes Problem, wenn die Ehegatten sich einig sind, dass einer zum Beispiel die Immobilie übernimmt. Die Schulden bleiben bestehen. Jeder haftet im Innenverhältnis für die Hälfte und im Außenverhältnis auf alles. Und das ist oftmals kritisch, wenn ein Ehegatte dann mal ausfällt, wird krank, wird arbeitslos, dann bleiben die Schulden ja bestehen und die Bank hält sich an denen, bei dem sie was bekommen kann.
Also vor einer Bank kann man sich nicht scheiden?
Nein, von der Bank kann man sich nicht scheiden, nein.
Und wie sieht das aus, wenn ein Ehepartner, vielleicht auch beide Ehepartner, unternehmerisch tätig sind und dann dort noch neben vielleicht einer Immobilie ein ganz anderer Wert, nämlich ein Unternehmenswert, mit einhergeht? Wie verhält es sich denn dann bei einer Scheidung? Was gibt's denn da für Dinge, die gar greifen können?
Ja, also die Scheidung selbst hätte ja auf die unternehmerische Tätigkeit keinen Einfluss. Aber man kann sich ja vorstellen, also es gibt den Unterhaltsanspruch, es gibt den sogenannten Zugewinnausgleichsanspruch, wenn das Unternehmen in der Ehe gegründet worden ist und sehr erfolgreich ist, also einen erheblichen Wert darstellt, dann hat man ja das Problem, dass man das Unternehmen gern fortführen möchte. Und wenn man dann eine Ausgleichszahlung leisten muss und ist nicht entsprechend liquide, weil man das ja alles Unternehmenswerte sind, wo man jetzt auch nicht unbedingt das finanzieren kann, dann ist die Existenz bedroht. Und das sind für mich die Fälle, wo man spätestens, wenn man sagt, wir steigen in so eine unternehmerische Tätigkeit ein, sich überlegen muss, was ist für den Fall des Scheiterns der Ehe. Da ist immer die Empfehlung, spätestens dann über einen Ehevertrag zumindest Auseinandersetzungsmodalitäten zu regeln, dass beispielsweise das Unternehmen bei der Vermögensauseinandersetzung gar keine Rolle spielen soll oder nur bis zu einem bestimmten Betrag eine Rolle spielen soll.
Was kann man denn in so einem Ehevertrag eigentlich alles regeln? Und was vielleicht auch nicht, was manche vielleicht annehmen, was man da alles reinschreiben könnte?
Also man kann schon sehr, sehr viel regeln. Ob das alles so sinnvoll ist, ist die Frage. Aber die Grenze liegt da, wo der Bundesgerichtshof sagt, hier sehen wir eine Sittenwidrigkeit. Also der Gesetzgeber ist ja, ich habe es eben schon mal gesagt, das Gesetz ist aus 1900 in wesentlichen Teilen davon ausgegangen, man hat die Hausfrauenehe und man sichert den wirtschaftlich schwächeren Partner ab. Und deshalb gibt es diese Unterhaltsregelungen, es gibt diese Zugewinnregelung zur zufälligen Vermögensverteilung in der Ehe und die Rentenabsicherung, das ist der sogenannte Versorgungsausgleich. Und wenn man jetzt alle diese drei Dinge regeln will, indem man sagt, da gibt es nichts, vollständiger Verzicht, dann könnte das sittenwidrig sein, wenn einer grob benachteiligt wird. Also die Lebenspartnerin, mit der man schon drei Kinder hat, die mit dem vierten Kind schwanger ist, die nie gearbeitet hat und mit der man jetzt die Ehe schließt und wo man selbst sehr gut wirtschaftlich gestellt ist und sagt, jetzt verzicht aber mal bitte auf alles, da könnte man Probleme sehen bei solchen Globalverzichtsvereinbarungen. Die sind aber heute auch eigentlich nicht mehr üblich.
Und wie schließt man so einen Ehevertrag? Hat man da auch, wie macht man das am besten? Ich meine, man setzt sich da zusammen hin und unterschreibt das dann oder gibt man das bei einem Notar lieber ab? Wie läuft das?
Es muss notariell beurkundet werden oder gerichtlich protokolliert. Also die Regel ist die notarielle Beurkundung. Die Notare beraten ja neutral und sind jetzt nicht Parteivertreter und sind ja in der Regel auch keine Familienrechtler, sondern sind ja globaler aufgestellt. Und von daher ist es halt das, was wir am Anfang schon mal angesprochen haben, auch zum Beispiel, bevor man heiratet oder bevor man bestimmte die Immobilie anschafft oder eine Immobilie, die man geerbt geschenkt bekommt, hat renoviert oder halt diese Gründung eines Unternehmens oder Einstieg in ein Unternehmen. Der Zeitpunkt, wo man über sowas nachdenken sollte und wo man sich anwaltlich beraten lassen sollte.
Hat aber ein Notar dann auch diesen Aspekt Sittenwidrigkeit mit im Blick? Würde er das dann auch sagen, nee, das kann man so nicht machen? Oder ist er da?
Er müsste es sagen. Aha. Er muss auch zum Beispiel dann zu jemand, den er nicht richtig gut beraten sieht oder mit dem er Bedenken hat, dass das hier ein Problem werden könnte, dazu bringen, da nochmal Beratung in Anspruch zu nehmen oder dürfte es auch nicht protokollieren. Aber da habe ich auch in meiner Praxis schon alles erlebt. Okay, also die anwaltliche Beratung vor der Beurkundung halte ich für sinnvoll ein.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Ich meine, man ist ja, das klingt so, naja, wir sind jetzt ein Ehepaar, aber pass mal auf mit dem Ehevertrag, ich gehe jetzt erstmal zum Anwalt. Das ist ja schon auch irgendwie so ein Misstrauensbekunden, was damit einhergeht.
Das erlebe ich allerdings tatsächlich sehr, sehr häufig, selbst in der Trennungsphase. Hm. Ich will ja keinen Rosenkrieg. Ich weiß gar nicht, ob ich hierher kommen soll und ob das jetzt richtig ist, dass ich mich beraten lasse, weil ich will ja von meinem Partner
Da ist ja die Scheidung schon sozusagen in Aussicht. Ja. Aber bei einem Paar, das sich gerade eben vielleicht gefunden hat und sagt, wir wollen heiraten. Aber Moment, ich muss kurz zu meinem Anwalt gehen. Also unromantischer geht's ja nicht.
Ja, das hat, aber das eigentlich ist es sinnvoll. Ja, ich kann das verstehen, weil man sagt, man vertraut sich und man will zusammenleben und die Ehe soll ja ein Leben lang halten, dann sagt man, dann gehen wir ja eigentlich schon davon aus, dass wir eben das nicht schaffen, dass unsere Ehe lange hält. Aber aus meiner Perspektive, auch aus meiner Berufserfahrung muss ich sagen, dass wenn man das geregelt hat, dass unter Umständen auch für den, also in einer Krise wichtig ist, weil dann nicht, ich könnte ja oder du wirst nichts kriegen oder du, also dieser Streit, der dann auch zum Beispiel in der Krise aufflammt über wirtschaftliche Fragen oder diese Unsicherheit über wirtschaftliche Fragen, die steht oft auch einem Wiederaufnahme einer Ehe entgegen.
Also kann so ein Vertrag so etwas sein wie eine Versicherung für eine friedliche Trennung?
Ja, genau.
Nun sind Versicherungen ja auch gern, man sagt, das sind Wetten für die Zukunft. In diesem Sinne kann man das ja auch dann betrachten. Aber auf jeden Fall eine sehr spannende Frage, mit der sich Paare, die frisch zusammenkommen, wo vielleicht der eine viel materiellen Input eben mitbringt, dem anderen das vermittelt. Und wie läuft denn dieses Vermitteln ab? Der eine muss es ja dem anderen eher, also man kommt ja meistens dann vielleicht auch nicht zusammen drauf, sondern eher ist das ja dann im Bestreben des Einzelnen. Wie vermittelt man das denn dem anderen Ehepartner am besten?
Ja, wir haben häufig die Anfragen, dass diejenigen, die heiraten wollen, sagen, wir möchten uns mal generell beraten lassen. Und ein Anwalt ist ein Parteivertreter. Er hat, natürlich kann ich die Rechtslage beraten. Aber wenn es widerstreitende Interessen gibt, dann habe ich da schon ein Problem. Und von da ist es halt tatsächlich wirklich auch in so einer Situation oft sinnvoll, dass einer den Weg geht, sagt, ich lasse mich anwaltlich beraten, diese Beratung aufdeckt, sagt, das und das ist möglich, dass man dann über einen Entwurf, den der Anwalt ja erarbeiten kann. Wir dürfen in Sachsen halt als Anwälte nicht protokollieren. Wir sind keine Notare, aber wir können natürlich alle
Urkunden auch erarbeiten. Ist es in anderen Bundesländern anders?
In anderen ist es anders. Beispielsweise in Hessen ist es so, dass man auch Anwaltsnotar sein kann. Man darf natürlich nicht vorbefasst sein, aber da können protokollieren, also beurkunden auch Anwaltsnotare. Mhm. Das ist hier streng getrennt, hat für mich auch sehr große Vorteile, finde ich auch gut, weil man den Anwalt wirklich als den Parteivertreter und Berater hat und den Notar als den neutralen Beurkundenden, der nochmal ganz neutral auf die Sache guckt.
Wechseln wir das Thema. Sie hatten auch das Wort schon mehrfach in unserem Gespräch fallen lassen, Unterhalt. Welche Ansprüche hat denn da eigentlich wer und was ist Unterhalt?
Ja, also wenn wir jetzt mal den Kindesunterhalt außer Acht lassen, der Kindesunterhalt muss dann gezahlt werden, wenn die Kinder bei einem Elternteil nach der Trennung überwiegend leben, und dann leistet der Betreuungsunterhalt, die Kinder kriegen von dem anderen Barunterhalt.
Da gibt es diese Düsseldorfer Tabelle.
Genau, die Oberlandesgericht Dresden hat auch eine Tabelle, die ist dann maßgeblich. Da wird der Gesetzgeber auch im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich mal Änderungen bringen, dass man sagt, das Lebensmodell ist ja heute mehr, dass fast gleichrangig betreut wird, und dann wird man hier von den Tabellensätzen Abschläge machen müssen. Mhm. Das wird kommen. Wenn wir uns jetzt mal den Ansprüchen der Ehegatten zuwenden, dann gibt es den sogenannten Trennungsunterhalt, der sich daran orientiert, dass man sagt, wenn jemand aus Krankheit, aus Grund der Betreuung der Kinder nicht in der Lage ist oder aus Altersgründen nicht mehr in der Lage ist, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, dann ist er unterhaltsberechtigt. Und wenn die Einkünfte stark voneinander abweichen, dann ist der sogenannte Aufstockungsunterhalt zu gewähren. Und dann guckt man einfach, was war prägend in der Ehe an Einkommen, was hat jeder nach der Trennung für sich, und es gibt einen Bedarf, und wenn der nicht gedeckt ist, dann muss der durch diesen Unterhalt aufgestockt werden. Mhm.
Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass so eine Trennung eben nicht schiedlich, friedlich vonstatten geht. Gibt es da auch Widerstand denn gegen so etwas? Wie läuft das? Was ist, wenn der eine das gar nicht will, dem anderen was zahlen? Wie läuft
das? Das ist ja häufig der Fall, dass der das nicht will.
Mhm. Ja, davon gehe ich jetzt mal aus.
Das sind dann die Fälle, wo halt auch langjährig gestritten werden kann über die Höhe des Unterhalts. Also dass der Unterhaltsgrund besteht weniger, weil das wird jeder Anwalt seinem Mandanten vermitteln können.
Wer legt die Höhe wie fest?
Also letztlich, wenn die Parteien streiten, legt es der Richter fest. Mhm. Ansonsten ist es halt die Aufgabe des Anwalts, den Unterhalt zu berechnen. Und da gibt es ja auch diese Unterhaltsleitlinien, die dazu was sagen. Wie ermittelt man das unterhaltsrelevante Einkommen beispielsweise? Welche Abzugsbeträge sind zu berücksichtigen? Was sind die Bedarfssätze? Aber man muss, also mein Lieblingswort im Gespräch mit dem Mandanten ist immer, Unterhalt ist Billigkeit. Das heißt, unterm Strich kann man zwar rechnen, aber es ist keine Mathematik, sondern es wird dann auch geguckt, was billigerweise herauszukommen hat. Es wird immer so eine Billigkeitsprüfung vorgenommen.
Das klingt nach günstig, gerade das Wort billig, aber das hat es nicht zu bedeuten.
Nein, das heißt aber, es ist zum Beispiel die Frage, in welcher Höhe sind Kredite zu berücksichtigen, überhaupt oder teilweise, in welcher Höhe sind berufsbedingte Aufwendungen wie Fahrtkosten zu berücksichtigen, private Altersvorsorge zu berücksichtigen. Und das sind alles Dinge, wo man natürlich guckt, je mehr man an Einkommen hat, umso größer ist der Spielraum, den man für Abzüge hat. Mhm. Und da ist, wie gesagt, also es ist keine Rechnung, wo man sagt, das ist sicher immer so, so ist es nicht.
Eine Ehe ist eine Lebenspartnerschaft, die auf ewig angelegt ist, normalerweise. Wie ist denn das beim Unterhalt? Ist das dann endlich oder ist das für immer?
Also der Gesetzgeber hat sich von diesem für immer eigentlich verabschiedet. Aber in Fällen, wo man ehebedingte Nachteile hat, die fortwirken, könnte es auch für immer sein. Das ist aber dann bei langen Ehen, da reden wir von 20 Jahren plus X. Ansonsten ist der Trennungsunterhalt zu zahlen bis zum Rechtskraft der Ehescheidung, und dann wäre noch in der Regel ein zu befristender, weitergehender Unterhalt zu zahlen, wenn es ein Aufstockungsunterhalt ist, und das haben wir sehr häufig.
Okay, und gehen Unterhaltsansprüche verloren, wenn sich der Ehepartner, der Unterhalt erhält, neu bindet, vielleicht neu verheiratet?
Ja, also wenn man neu heiratet, klar, dann ist es nicht mehr zumutbar, dass der geschiedene Ehegatte Unterhalt gewährt. Sie können auch verloren gehen, wenn man Verwirkungsgründe hat, die sind im Gesetz geregelt. Beispielsweise, wenn man in einer verfestigten neuen Partnerschaft lebt. Da sagt das Bundesgerichtshof, wenn die Partnerschaft so ist, dass sie ehegleich wäre.
Und was ist, wenn der, ich sage es jetzt mal, benachteiligte Ehepartner im Laufe der Zeit eine wirtschaftlich so gute Position sich erarbeitet, einen super Job hat vielleicht oder irgendwas, und dann eigentlich auf Unterhalt gar nicht mehr also den Anspruch darauf hat oder angewiesen wäre, verwirkt das auch dann diese Unterhaltspflicht?
Ja, also grundsätzlich gelten die Prägungen der Einkünfte bis zur Rechtskraft der Ehescheidung und danach würden Entwicklungen nur ausnahmsweise, wenn sie vorhersehbar sind, eine Rolle spielen. Wenn aber der Ehegatte ja eigene Einkünfte hat und damit keinen ungedeckten Bedarf mehr, dann gibt es rechnerisch keinen Unterhalt mehr. Genauso, wenn derjenige, der zur Unterhaltszahlung verpflichtet ist, beispielsweise unverschuldet arbeitslos wird oder erkrankt und gar nicht mehr arbeitet und geringere Einkünfte hat, dann gibt es keine Leistungsfähigkeit mehr.
Da haben wir das Thema Unterhalt, denke ich, auch gut grob umfasst. Ich würde noch auf ein anderes Thema kommen, weil wir sprechen ja bei Unterhalt oder generell bei der Trennung, wenn es dann darum geht, die Güter auch aufzuteilen. Da kriegt ein Partner etwas und der andere Partner muss vielleicht etwas geben. Wie ist denn Ihrer Erfahrung nach so das Verhältnis? Wer ist denn bei so einer Scheidung in Anführungsstrichen mehr im Nachteil in der Regel? Frauen oder Männer?
Das kann man heute nicht mehr sagen. Früher, also muss man sagen, der Gesetzgeber ging von der Hausfrau, Mutter aus, die dann wirtschaftlich zu schützen ist. In unserer heutigen Gesellschaft haben wir eigentlich sehr, sehr oft gleichgerichtete Paare, die also beide Wirtschaft, also eine Erwerbstätigkeit nachgehen, die sich in die Betreuung der Kinder teilen und die gemeinsames Vermögen schaffen und die insoweit dann auch, wenn es zur Trennung und Scheidung kommt, gleichrangig aufgestellt sind und gleichrangig ihre Rechte auch geltend machen oder nicht geltend machen, sagen im Interesse des Einvernehmens verzichte ich auch auf das ein oder andere. Diejenigen sind immer im Nachteil, die nicht beraten sind, muss ich sagen. Weil es ist nicht die Zielstellung, dass man den maximalen Rechtsanspruch vielleicht durchsetzt, sondern die Zielstellung ist, dass man fair aus so einer Partnerschaft und aus dem Ende einer Ehe herausgeht. Und was jeder als fair empfindet, das muss er für sich entscheiden. Aber er muss wissen, was die Rechtslage wäre. Und das ist häufig bei den Immobilien haben wir so, die Preise der Immobilien sind ja stark angezogen. Maßgeblich ist immer der Verkehrswert. Und es gibt viele, die aber sagen, nee, die Immobilie, das weiß ich, dass das das Herzensstück meines Partners ist, dass der da ganz viel Lebenszeit auch investiert hat in die Renovierung. Da weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den hälftigen Wert verlange, dann kann der das nicht halten. Das möchte ich gar nicht. Ich bin auch mit weniger zufrieden. Ich bin auch einverstanden, dass der das bekommt. Also ist schon der Streit, wer bekommt denn überhaupt die Immobilie, ist ja schon ein Streit, der oftmals schwer ist, da das zum Ergebnis zu kommen. Und dann gibt es natürlich eine Lösung und das finden dann beide fair, obwohl man jetzt sagen müsste, nach dem Gesetz hätte man ein anderes Ergebnis gehabt.
Dann hätte gegriffen, wer hat eigentlich die höhere wirtschaftliche Einkommenskraft oder so.
Ja. Ne?
Und das, wenn man das halt im Prinzip von sich aus aufgibt oder abgibt, ist das auch ein Weg zur Lösung?
Meistens. Und ich hatte es auch schon mal im Gespräch gesagt, es spielt vieles ineinander. Also zum Beispiel, ich bekomme jetzt noch einen längeren Unterhalt, als mir eigentlich zustehen würde, mit einem geringeren Betrag. Dadurch kann ich mich aber umorientieren, kann mich selbstständig machen, mein Unternehmen aufbauen oder kann Zeiten überbrücken, wo ich vielleicht mich noch mit Studium oder zweiter Ausbildung qualifizieren möchte oder kann einfach die Tätigkeit mal nicht so ausdehnen, wie ich müsste und kann mich mehr auf die Betreuung eines Kindes stützen. Und da gibt es Ausgleichsmöglichkeiten. Und das ist halt das Schöne, wenn die Parteien wechselseitig sagen, wir wollen für uns etwas, was uns beide trägt, wo wir beide mit zufrieden sind und gut damit leben können.
Hm. Jetzt hatte ich Sie vorhin gefragt, wen Sie mehr im Vorteil oder Nachteil sehen, Frauen oder Männer. Seit 2017 gibt es das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, also kurz die Ehe für alle. Nun lassen sich auch gleichgeschlechtliche Paare sicherlich scheiden. Seit 2017 gibt es das. Es wird also auch bestimmt schon hin und wieder vorgekommen sein. Gelten bei diesen Ehen die gleichen Regeln wie bei Männern und Frauen, wenn die sich trennen?
Ja. Also wir haben diese völlige Gleichstellung. Wir hatten ja schon mal das Partnerschaftsgesetz. Das war in den Fragen nach Trennung und dann Auseinandersetzung der Partnerschaft auch schon weitestgehend angeglichen. Und heute haben wir ein ganz normales Scheidungsverfahren, wo es keine Rolle jetzt mehr spielt, ob Mann und Frau oder Frau, Frau, Mann, Mann.
Hm. Das war noch eine Frage, die wir reden über Mann und Frau, aber letztlich gibt es ja auch diese Möglichkeit.
Genau.
Da gibt es also keine Unterschiede. Weil wir aber gerade bei Geschlechtern sind, wer ist denn Ihrer Erfahrung nach immer so derjenige, der vielleicht zuerst die Scheidung will? Gibt es da, eine Erhebung ist jetzt schwierig, aber so aus Ihrer Erfahrung?
Also das kann man, glaube ich, nicht an Mann und Frau oder an einer Personengruppe festmachen. Es gibt wirtschaftliche Gründe, die dafür sprechen, nach Ablauf des Trennungsjahres den Scheidungsantrag zu stellen. Und jemand, der entsprechend beraten ist, der wird dann vorgehen und wird sagen, ich stelle den Scheidungsantrag aus ganz bestimmten Gründen, weil erst diese Zustellung des Scheidungsantrages für verschiedene zu klärende Fragen den Endpunkt setzt, auf den zum Beispiel was zu bewerten ist, wo die Beteiligung an den Rentenanwartschaften dann nicht mehr stattfindet. Und dann gibt es oft denjenigen, der sagt, gut, das ist ja für mich jetzt wichtig oder das möchte ich jetzt auch, ich möchte diese Partizipation nicht mehr, deshalb will ich jetzt den Scheidungsantrag zugestellt wissen.
Also kann man das auch nicht so einfach sagen, Nein. Wie ich das gefragt habe. Es ist überhaupt alles nicht so ganz so einfach. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Trennung gesprochen und was man da alles beachten muss und wie das, welche ja auch Streitigkeiten damit einhergehen. Das ist ja per se alles überhaupt nichts Tolles. Zum Schluss, und weil ich ein Freund von Happy Ends irgendwie bin, frage ich nochmal andersrum. Erleben Sie in Ihrem Beruf auch manchmal schöne Momente?
Also natürlich, sonst würde ich nicht ausüben. Und ich muss sagen, wenn es gelingt, dass man jemanden berät, der auf der Grundlage dieser Beratung eigentlich für sich Klarheit schafft, dass er sagt, das und das ist jetzt meine Richtschnur, an die ich mich halte, losgelöst von den emotionalen Belastungen, dann ist das schon mal, erlebe ich das als Befreiung der Mandanten und das finde ich auch sehr gut, wenn man eine faire, schöne Auseinandersetzungsvereinbarung gefunden hat, dort, wo es auch wirklich um etwas geht und wo es ja auch wichtig ist, dass es erhalten bleibt, was man sich in der Ehe geschaffen hat und dass der Respekt erhalten bleibt, ist es halt auch ein schöner Moment, das muss man so sehen.
Kommt das oft vor?
Es kommt sehr oft vor. Also es ist seltener, dass man wirklich keine Lösung für die Mandanten findet, die dann später mittragen. Das ist wirklich dann dort, wo bei einem der Ehegatten der Lösungswille fehlt, wo diese Frustration über das Scheitern der Ehe so massiv ist, dass man sich davon nicht befreien kann.
Aber es klingt nach eher Einzelfällen und nicht nach der Regel. Das ist ja schon mal etwas Erbauliches. Die letzte Frage noch. Sie sind seit fast 30 Jahren in diesem Beruf tätig. Sie müssen immer zu Menschen beim Streiten zusehen und auch da eingreifen und das regeln. Würden Sie sich, wenn jetzt nochmal das Jahr 1995 wäre, wieder dazu entscheiden, Leuten beim Scheiden zu helfen oder vielleicht doch etwas anderes machen?
Nee, also ich habe damals die Entscheidung, dass ich Anwältin werde, die habe ich also getroffen ganz bewusst und mich auch gegen einiges andere entschieden, was ich durchaus hätte auch machen können. Und in das Familienrecht bin ich eigentlich eher zufällig gerutscht, weil in der Kanzlei, in der ich dann meine Arbeit begonnen habe als junge Anwältin und wo ich auch viele Jahre Sozia war, da wurde jemand gesucht fürs Familienrecht und da bin ich da reingerutscht. Das war erstmal nicht so die Schiene, die ich eigentlich betreuen wollte, aber ich habe dann auch gemerkt, dass mir das gefällt, also dass das schon etwas ist, wo man auch die Nähe zu dem Mandanten hat, die Mandanten wirklich gut begleiten kann und wo man auch übergreifend tätig ist. Also es ist Erbrecht, das Sozialrecht, das Arbeitsrecht. Man hat also alle Rechtsgebiete da vertreten. Und das ist so etwas, wo man auch juristisch rundum immer interessiert sein muss und auch qualifiziert sein muss. Ich mache ja auch die Schiene Steuerrecht. Das ist halt auch hier sehr wichtig. Und das macht schon sehr Spaß, weil jeder Fall auch anders ist.
Also Sie würden alles wieder genauso machen, wenn nochmal das Jahr 1995 wäre und wir in die Zeitmaschine steigen würden. Bettina Hönighausen, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihre Zeit hier im Podcast Recht in Sachsen.
Vielen Dank.
Ja, und damit geht diese Folge, präsentiert von der Kanzlei Hönighausen Fachanwälte, auch zu Ende. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge vielleicht auch wieder dabei sind. Abonnieren Sie also am besten, wenn noch nicht gemacht, diesen Podcast und hinterlassen Sie gern auch eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal hier bei Recht in Sachsen. Tschüss.